Hallo ihr Lieben, ein kleiner Disclaimer, bevor die Folge beginnt. Der zweite Teil unserer letzten Folge hätte ja bei Jules Podcast Vogelperspektive online gehen sollen. Da Jules aber leider nicht mehr auf ihren Server zugreifen kann, ja, wird die Folge heute bei uns stattfinden. Jules moderiert aber durch die Folge und ja, macht auch das Intro, also nicht wundern. Der zweite Teil ist jetzt bei uns und ich hoffe, ihr freut euch trotzdem und ich bin schon sehr gespannt, was ihr sagt und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge.
Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Heute mit einem Special Guest, nämlich...
Hallo, Lorena hier.
Hallo. Wir haben jetzt schon einen ersten Teil in einer geht noch aufgenommen in Lorenas und Georgs Podcast. Heute aber nur mit Lorena und mit mir als Gast.
Heute mal die Special Girls hier am Start.
Ja, wirklich. Und wir haben über Queerness geredet und über Outing und so weiter und... Hoffentlich habt ihr den ersten Teil schon gehört. Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt gleich rüberspringen.
Es unbedingt ist anhören, weil ihr braucht das als Kontext, weil sonst versteht ihr jetzt nicht, worum es hier geht.
Na, also wir werden jetzt gleich direkt bei Sex einsteigen, aber damit ihr auch die Verbindung schafft und wisst, was eigentlich davor alles passiert ist, müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören.
Absolut.
Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele tolle Dinge gesagt schon in dem ersten Teil. Ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann jetzt ausschalten und jetzt rüberhüpfen.
Umschalten.
Ja. Und dann wieder zurückkommen.
Genau so.
Ja, möchtest du dich nochmal kurz vorstellen für die HörerInnen von Vogelperspektive?
Yes, sehr, sehr gern. Ich bin Lorena, ich habe einen Dating-Podcast und bin aktuell, also ich stelle mir jetzt nur so vor, dass es hier für das Thema passt.
Perfekt.
Bin aktuell in einer Hetero-Beziehung, bin super glücklich, aber habe in den letzten Monaten oder im letzten Jahr einen kleinen Wandel durchgemacht, ein bisschen so meine Sexualität hinterfragt und bin jetzt mittlerweile so weit, ja, mich als bisexuell zu labeln. Und yay! Sie hat es ausgesprochen.
Ja.
Ja, und Jules war tatsächlich meine allererste Ansprechpartnerin, was das Thema betrifft, weil sie für mich da einfach so ein arger Safe Space ist, bist du immer, aber bei dem Thema natürlich nochmal umso mehr.
Mhm.
Und ja, du hast da eigentlich jetzt so meine letzten Wochen mitbekommen, ein bisschen so mein Struggle und genau über das haben wir auch ein bisschen im ersten Teil schon gesprochen. Wie ist es, wenn man sie sein ganzes Leben lang, ich bin jetzt, werde jetzt 28, als heterosexuell irgendwie labelt und das null hinterfragt und auf einmal kommt so ein, wow, okay, das ist gerade, da ist gerade eine Frau und die finde ich nicht nur hübsch, sondern da fühle ich mich schon, da tut sie was da unten, gell, da fühle ich mich attracted. ja, wie das dann passiert und wie man sie fühlt und was wir für Herausforderungen haben, was auch der Unterschied eben ist zwischen Bisexualität und auch lesbisch, so wie du die jetzt einfach labelst. Und ja, freue mich jetzt, dass wir noch ein bisschen drüber reden, dass ich die vielleicht ein bisschen ausquetschen darf, weil ich bin ja ein sogenannter Baby-Gay, das habe ich jetzt auch schon gelernt. Bin nur ganz neu in dem Business.
So viele neue Begriffe.
Ja. Ja,
genau. Wir werden jetzt auch gleich einsteigen. Wie gesagt, die ersten Themen auch so über die Challenges, die das so mit sich bringt und über Sozialisierung als heterosexuelle Person, vermeintlich heterosexuelle Person.
Lol.
Alles, ja, in sehr großen
Anführungszeichen. Das kann sich alles ändern.
Ja, das haben wir alles im ersten Teil abgedeckt und das war auf jeden Fall schon mal eine richtig, richtig gute Basis. Und jetzt wird es richtig spicy.
Wir steigen jetzt direkt mit Sex ein.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen eigentlich. Ich glaube, vielleicht soll ich mal erzählen, wie so meine erste sexuelle Erfahrung war und was so meine Gedanken davor waren.
Sehr gerne.
Und vielleicht kannst du dann mal erzählen, was so deine Gedanken davor sind.
Screams.
Cries in gay.
In baby gay.
Also ich muss sagen, das habe ich auch im ersten Teil schon erwähnt, dass meine erste Erfahrung, die ich aber erst seit dem letzten Jahr eigentlich als erste Erfahrung anerkenne, schon mit einer Freundin im, ich würde sagen, nicht Kinderalter, aber so an dieser Grenze zwischen Kinderalter und Pubertät hatte. Und damals fand ich das ultra schön und ultra hot, aber habe das gar nicht eingeordnet als queere Erfahrung. Und dann hatte ich ja mein erstes Mal mit 15, mit meinem ersten Freund und habe dann auch sehr lange, bis ich 21 war, nur mit Männern Sex gehabt. Und dann war ich eines Abends mit einer Freundin was trinken und wir haben so drüber geredet, dass wir beide eigentlich voll gerne mal ausprobieren wollen oder voll gerne mal mit einer Frau schlafen würden, aber uns noch nicht wirklich getraut haben und dass das ja auch super scary ist, wenn man jetzt zum Beispiel die unerfahrenere Person ist und sich da in komplett neue
Gewässer
wagt.
Ich lieb's, dass wir so kurz dann mit Sprichwörtern.
Das ist sicher gar kein Sprichwort, aber okay.
Egal.
Aber wurscht. Und dadurch, dass wir beide keine sexuellen Erfahrungen noch mit Frauen hatten, war es für uns relativ easy, dann zu sagen, ja passt, dann machen wir das jetzt einfach und reden einfach viel drüber, was man ja sowieso immer sollte, aber es hat halt noch mehr diesen Safe Space kreiert von, wir wissen beide nicht zu 100%, was wir eigentlich tun.
Um was geht's eigentlich?
Voll. Und dann haben wir genau das gemacht und es war eine richtig schöne, richtig wholesome Erfahrung, weil so null Druck da war und wir beide trotzdem eine richtig gute Zeit hatten. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist mal dieser Damm gebrochen. Schon wieder ein Sprichwort.
Wow, wir hauen da richtig raus.
Ein Wahnsinn.
Du kannst ein Trinkspiel draus machen, so bei diesen, weiß nicht, anderthalb Stunden, die es jetzt werden, insgesamt, so jedes Mal, wenn wir irgendwie sagen, dass wir ein Sprichwort verkacken oder ein vermeintliches Sprichwort sagen, dann trinkt es dann auf uns.
Ja, macht's. Cheers. Und ja, so war das damals und das hat auf jeden Fall mir so ein bisschen die Angst davor genommen und mir so Selbstsicherheit gegeben und mit der Person hatte ich dann auch öfter Sex und dadurch haben wir uns auch besser kennengelernt nochmal und ich habe gemerkt, okay, so schwierig, wie ich es mir ausgemalt habe, ist es gar nicht, solange man kommuniziert. Und man kennt ja auch seinen eigenen Körper. Also wenn man mit einer anderen Person mit Vulva schläft, weiß man ja im Idealfall schon, okay, wo ist was ungefähr, wo ist die Klitoris, was kann ich ungefähr machen oder was mag ich selber und sich daran so ein bisschen orientieren. Und natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich, deswegen ist die Kommunikation ja auch so wichtig. Aber ich habe dann gemerkt, so okay, in dem Moment ergibt es sich schon. Und das hat mir so ein bisschen diese erste Angst genommen, dass ich gemerkt habe, so hey, sonst, wenn ich mit einem Mann davor geschlafen habe, wusste ich auch nicht genau, was erwartet mich. Und ich war aber auch relativ confident, da reinzugehen. Ja. Und warum bin ich das bei Frauen nicht? Nur weil es kein Mensch mit Penis ist, ist es halt so, ja.
Aber trotzdem muss ich schon sagen, mega mutig, aber mega cool, dass du da so confident warst oder ihr beide, dass ihr sofort gesagt habt, ja, okay, dann probieren wir das jetzt mal aus, weil keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt wieder eine Freundin ein Gespräch und wir sagen beide so, ja, I don't know, ich hätte schon gerne so eine sexuelle Erfahrung nur mit einer Frau, ich glaube, ich wäre einfach viel zu schüchtern oder ich könnte irgendwie nicht über meinen Schatten springen, dass ich dann sage, ja, okay, machen wir das jetzt einfach so ein bisschen aus dieser Angst da heraus, also hast du es wirklich gar nicht gehabt, sondern es war sofort klar, so, hey, okay, let's do this und dann habt ihr euch auszogen und dann ist losgegangen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Yeah, basically. Pretty much, aber ich muss auch sagen, und ich will gar nicht Alkohol verherrlichen und ich finde auch, das ist immer ein schwieriges Thema, aber in dem Moment, wir haben halt einfach echt an dem Tee gehabt und das macht es dann natürlich leichter, so über seinen Schatten zu springen.
Hemmschwelle
und
ist einfach viel geringer.
Voll, okay. Voll. Ja. Also ich glaube, das hat schon geholfen, so ein bisschen dieses typische, sich ein bisschen Mut antrinken und auch das, ich will es gar nicht verherrlichen und man sollte eigentlich nur Dinge machen, die man als nüchterner Mensch auch will, aber es ist ja nicht so, dass ich es nicht wollte.
Ich wollte gerade sagen, aber du wolltest das ja als nüchterne Person, nur vielleicht hättest du die nicht so schnell getraut
genau,
wie jetzt.
Genau, also das hat auf jeden Fall geholfen. Und es war ungefähr so, also wir waren in unserem Airbnb und waren, glaube ich, im Wohnzimmer und haben dann irgendwie sind auf dem Boden gesessen und haben noch irgendwas getrunken und dann war es einfach so, ja passt, dann gehen wir jetzt ins Schlafzimmer.
I love it.
Ja, wirklich wild, aber mir kommt auch vor, manchmal war ich mit Anfang 20 mutiger als jetzt. Also natürlich, jetzt habe ich die Erfahrung und das Selbstbewusstsein mehr, aber damals habe ich mir echt oft gedacht so, try me.
Ja.
Ich war echt oft sehr gut, geil. Das beweise ich mir jetzt selber, ich Dinge machen kann, die mir Angst machen. Und ja, das war auch in dem Fall so.
Ja, voll verrückt irgendwie. Habe ich also ein bisschen das Gefühl, das ist eh, das haben wir im ersten Teil schon besprochen, dass man dann oft irgendwie so die wie soll man sagen, die Heterosexualität mit der Homosexualität dann irgendwie so ein bisschen, dass man da einen Unterschied macht, aber es ist ja eigentlich im Endeffekt das Gleiche und ich glaube auch, weil du gesagt hast, kommunizieren ist wichtig, das ist halt in Hetero-Beziehungen genauso wichtig, aber irgendwie kommt mir vor, von dem, was ich jetzt so von euch mitgekriegt habe oder auch von dem ganzen TikTok-Rabbit-Hole, in der jetzt die letzten Wochen drin war, dass irgendwie schon, auch gerade bei zwei Frauen jetzt, das war halt einfach das Thema, wo ich mich jetzt damit beschäftigt habe, irgendwie Kommunikation schon einmal irgendwie mehr Thema ist, dass da einfach generell mehr kommuniziert wird und du hast dir zu mir auch gesagt, dass es irgendwie so, der Druck ist so ein bisschen raus, oder?
Voll. Also ich glaube, das hängt auch wieder mit dem Male Gaze und mit einer Erwartungshaltung und mit Male Gaze Pornography zusammen, dass einfach das Bild von Sex ein ganz anderes ist. Und ich meine, vielleicht hast du es genauso erlebt wie ich. Ich habe so häufig die Erfahrung mit Männern gemacht, dass sie so darauf gewartet haben, dass ich nur durch Penetration einen Orgasmus habe, was bei mir super, super selten ist. Und bei, ich weiß nicht, was genau
die Zahl ist. Das ist bei mir noch nie der Fall gewesen.
Ja, also ich glaube, es ist bei 80% der Personen mit Vagina selten oder gar nicht möglich, nur durch Penetration zum Orgasmus zu kommen. Und trotzdem war es oft so ein, okay, ich mache jetzt einfach und dann ist so, ja, sag, wenn du kommst. Also wirklich so plump.
Ja,
und
ja,
dass es so erwartet wird oder dass sie denken, es ist irgendwas falsch mit mir, wenn ich jetzt keinen Orgasmus habe. Und ich habe das Gefühl, erstens mal bei zwei Frauen, Cis-Frauen oder Personen mit Vulva, ist es einfach so ein anderes sich aufeinander einstellen und es geht voll viel um gegenseitige Befriedigung. Also das ist einfach so, ich will das jetzt nicht allen Männern unterstellen, dass es ihnen nicht wichtig ist, aber ich habe es schon erlebt, dass es ihnen leider doch nicht so wichtig war.
Ja, ja,
und
safe.
Bei den Erfahrungen, die ich jetzt, bei mir waren es jetzt eh nur Frauen, Cis-Frauen, deswegen reden wir jetzt auch die ganze Zeit von Frauen, aber natürlich generell kann man von Menschen mit Vulva sprechen. Ist es ein anderes sich aufeinander einstellen und ein anderes zuhören und aufeinander schauen und Wert darauf legen, dass die Lust da ist, aber ohne diesen Druck, so von wegen, du musst jetzt unbedingt kommen, weil du musst mir beweisen, dass du es gerade geil findest. Ja. Das ist halt einfach so, man weiß drüber, dass jeder Mensch auch unterschiedliche Dinge mag, dass Penetration jetzt nicht alles ist und es ist eben nicht centered around a person with a penis. Es ist so, es ist alles andere, was vielleicht bei Heterosex als Vorspiel gelten würde, ist ja der Sex.
Ja.
Und der ist ja oftmals für Personen mit Vulva viel befriedigender als der Penetrationsakt.
Als das klassische Rein-Raus.
Per se. Ja. Ja.
Voll. Eben, ich glaube, durch das, dass es dieses, ich sage es wirklich mal ganz plump, Rein-Raus einfach nicht gibt und sie einfach das Ganze um ganz andere Dinge dreht und einfach, wie du sagst, so das, was eigentlich oft in Hetero-Beziehungen, natürlich, wir wollen jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber ich glaube, ja, die meisten Frauen, die das jetzt hören und schon mal mit einem Mann Sex gehabt haben, die kennen das sicher schon mal oder haben das sicher schon mal erlebt, dass, wie du sagst, einfach dieses, ja, es ist mir eigentlich scheißegal, wie es der Frau geht und Vorspiel ist eh nicht wichtig und rein, raus und okay, wenn der Mann kommt, ist es vorbei. Mhm. Und durch das, dass es, glaube ich, einfach dann wegfällt, ist es einfach viel schöner, weil einfach, weißt du, wie man, weil einfach sie das Ganze um ganz andere Dinge dann dreht und wie du eh sagst, wahrscheinlich für Frauen mit Vulva, Personen mit Vulva oder Frauen, ja, dann einfach generell schon mal schöner ist, weil man denkt, okay, jetzt bin ich mal irgendwie auch wichtig, oder? Hast du voll. So das Gefühl auch, dass voll. Du dich wichtiger fühlst irgendwie mit einer Frau?
Ja, auf jeden Fall. Oder es ist mehr auf Augenhöhe, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall. Und ich finde gerade, weil das ja oftmals für Personen mit Vulva der befriedigende Part ist und man viel mehr aufeinander achtet, finde ich so absurd, dass genau der Sex dann oftmals nicht als richtiger Sex gesehen wird. Und wir haben da ja auch gemeinsam eine Situation erlebt, in der,
wo uns beide ein bisschen übel geworden ist.
Ja, also da ging es um Bodycount und dann wurde so die Frage in den Raum gestellt, da waren auch mehrere Leute mit dabei, was ist für euch Sex? Und dann habe ich gemeint, das ist für mich alles Sex, was sich nach Sex anfühlt. Und da hat die Person gemeint so, ja, aber also für mich ist Sex nur Penis in Vagina.
Ja.
Und dann war ich so erstmal ein bisschen schockiert und habe dann gemeint so, okay, also sind Männer, die mit Männern schlafen, jetzt wieder Jungfrauen. Und dann hat sie gemeint so, nein, also so meine ich es eh nicht, also Penis in irgendwas. Und dann war ich so, ja, aber dann ist mein Sex mit Frauen kein Sex. Und das finde ich halt so absurd, dass genau das, was eben so als Vorspiel bezeichnet wird, ja gar nicht als Sex gesehen wird oder dass Menschen auch sagen so, ja, also ich war mit ihm daheim und wir hatten aber keinen Sex. Und dann fragst du mal so nach und dann ist so, ja, du hattest Oralsex, das ist in dem Namen, in dem Namen. Und siehst es aber nicht als Sex, weil der Penis nicht in dir gelandet ist. Und dann denke ich mir so, das ist so eine männliche Perspektive auf Sex und wir sind so stark mit der sozialisiert, dass wir sogar als Frauen sagen, ja, aber das war ja das kein, kein richtiger Sex. Und safe. Das finde ich halt absurd, weil, also natürlich, das darf jeder für sich so labeln oder so für sich einordnen, wie man das selber will.
Aber irgendwie ja nicht. Also da muss ich schon mal sagen,
ohne das nach außen zu geben.
Ja, irgendwie ja nicht, weil das ist dann einfach meiner Meinung nach ein bisschen Scheuklappen und die Welt nicht so sehen, wie sie ist. Also klar, so jeder darf seine Meinung haben, bla bla bla, aber keine Ahnung, bei sowas. Das ist einfach für mich wie Queerfeindlichkeit, so, na, ist einfach nicht okay, wenn du so denkst. Also das ist halt irgendwie so, Ja, aber bei mir war das genau gleich, also sehr, sehr lange Zeit als Jugendliche, so ja, alle, mit denen ich halt keinen Sex hatte, ich mache gerade Anführungszeichen, ich sehe jetzt das gerade nicht, dass ich damals auch gedacht habe, na, die schreibe jetzt nicht auf meine Bodycount-Liste und na, mit dem habe ich eh keinen Sex gehabt. Also genau dieselben Gedanken habe ich damals auch gehabt.
Was ja schon per se absurd ist, dass man überhaupt denkt, ach ja, den muss ich jetzt nicht dazu zählen, weil sonst ist mein Bodycount ja höher.
Ja, also, da wären wir beim nächsten Thema. So, ja, also, das ist wieder super schwierig. Ja. Absolut. Also das ist schon ja komplett crazy, wie man da einfach denkt. Aber nochmal, um auf das zurückzukommen, dass ich es halt jetzt irgendwie nicht mehr okay finde, weil wir doch, und die Person ist ja, die lebt ja nicht hinterm Mond, weißt du, wo man sagt, okay, die lebt in einem einsamen Dorf mit 200 EinwohnerInnen und kriegt halt nichts mit, was so passiert, hat kein Smartphone und gar nichts, dann würde ich vielleicht nur sagen, ja, okay, so, bleib in deiner 200 EinwohnerInnen-Bubble und leb da weiter, sondern das ist ja Person...
Von Welt.
Von Welt. Ja, wirklich. Ja. Die Social Media nutzt und queere FreundInnen hat. Wo man dann schon denkt, das ist irgendwie ein bisschen, also erstens habe ich es dir gegenüber und ich war sehr froh, dass du da was gesagt hast, weil in dem Moment, ich war so ein bisschen so in, kennst du das, wenn du so nichts sagen kannst, weil du gerade nicht irgendwie glaubst, dass das gerade gesagt worden ist und dann so, okay, sage ich jetzt was oder bringt es eh nichts, dass die Person, also weil die Person eh nicht sie irgendwie, ja, weil sie ihren Blickwinkel nicht erweitern will. Und da war ich sehr froh, dass du was gesagt hast, weil ich war im ersten Moment wirklich so, wow, einfach auch so mega disrespectful, weil mit dir im Raum ist es halt nur 10-mal schlimmer. Also es ist so schon schlimm, aber durch das, dass du, und du bist ja eigentlich fast gegenüber gesessen. Also ja, du warst ja nicht irgendwo im Raum, sondern du warst schon nahe. Und dann irgendwie solche Aussagen zu bringen, ist schon sehr... Ja, respektlos eben und unsensibel, absolut.
Voll, voll. Also ich glaube, das können wir eh festhalten, es war sicher keine böse Intention, aber überhaupt das ist halt auch keine Ausrede.
Nein.
Also irgendwann muss man halt auch mal anfangen, über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und so read the room, welche Menschen sind da gerade anwesend und was kann ich mit meinen Aussagen auch anrichten.
Absolut.
Und das schlägt halt in eine Kerbe, die eh immer da ist. Und zum Glück bin ich mittlerweile echt schneller bei sowas, weil ich habe das sehr lange in meiner Therapie auch behandelt, dass ich einfach sehr oft eigentlich ultra verletzt bin von Aussagen, aber mir das erst eine Stunde später auffällt, wie kacke das eigentlich gerade war. Und dann ist irgendwie so der Zug abgefahren. Also ist
dann kannst du nichts mehr sagen.
Aber die Situation ist dann vorbei und das dann nochmal aufzubringen, ist oft super anstrengend. Und zum Glück habe ich da echt schnell reagiert. Manchmal habe ich halt voll so diese Pettiness, dass ich dann wirklich sehr schnell auch meinen Mund aufmache. Und ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen, also ich war auch immer irgendwo frech.
Gut so, ja.
Und dachte mir dann so, okay, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen.
Ja. Voll, das war wirklich mega gut. Also, ja, wie du sagst, das ist halt irgendwie gar Ausrede. Du kannst jetzt auch nicht irgendwie so das N-Wort benutzen und dann sagen, ah, sorry, aber es war gar nicht böse gemeint.
Ja, voll.
Also,
voll.
Weißt du, das ist so, just don't. Also, bitte denk einfach drüber nach, über deine Worte, über deine Taten und ja.
Ja, und Unwissenheit schützt halt nicht.
Weil du sagst, informier dich. Ja. Also.
Voll, und irgendwie tut es mir auch einfach leid, weil, wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr männliche Perspektive auf Sex oder eine Male-Gaze-Perspektive auf Sex, die man auch in klassischer Pornografie sieht. So dieser Akt von Penetration ist so das, wo die Frau natürlich ultra laut schreit, weil das ist für sie ja einfach mega und alles andere findet irgendwie gar nicht so wirklich statt. Also man muss schon sehr explizit danach suchen, dass man überhaupt mal zum Beispiel ein Vorspiel, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, sieht oder Oralsex sieht und dass es mal wirklich um die Lust der Frau geht.
Komplett.
Und dann, dass man selber auch denkt, so ja, alles, was mir eigentlich gefällt am besten dran oder was mir am meisten Befriedigung bringt, ist ja gar nicht wirklich Teil vom Sex, ist ultra traurig. Also, sorry about that.
Ja.
Muss ungeil sein.
Absolut. Ich muss halt auch meinen eigenen Pornokonsum in der Vergangenheit jetzt nicht hinterfragen, aber es fällt mir halt jetzt extrem auf. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Pornos geschaut oder so regelmäßig. Aber wenn, dann wirklich habe ich immer so diesen penetrativen Part, habe ich halt dann meistens geskippt und bin halt dann immer so zu dem Part, wo eben Oralsex stattgefunden hat oder weißt du, solche Sachen. Weil, wie du sagst, also mir gibt es halt genau gar nichts. Und das ist halt so ein typisches geil, da ist gerade ein geiler Mann, der jetzt irgendeine Eure herbumst. Jetzt auf, ja, so ganz arg gesagt.
Wenn Pornos reden könnten, würden sie so reden.
Wenn Pornos reden. Stell dir vor, ich mache mal so ein Voice-Over über so ein Porno. Ja, geiler Eure. So. Komm her. Ja. Aber das Gefühl gibt's mal. Also das Feeling habe ich, wenn ich so diesen aggressive, wie du sagst, und die Frau schreit und wo ich mir denke, du kannst es gerade nicht geil finden. Mm-mm. Excuse me, aber das ist einfach wirklich nur stumpfes Rein, raus und Hauptsache schnell und hart und keine Ahnung. Mm-hmm.
Ja, ich habe früher immer nur Lesbenpornos geschaut oder Masturbationspornos.
Ja, hat sich bei mir dann auch geändert mit der Zeit. Also jetzt nicht nur jetzt, sondern auch schon vor ein paar Jahren, dann, wo ich dann einfach nur mehr Pornos mit zwei Frauen geschaut habe. So eine mit Vulva, weil ich einfach dachte, es ist viel schöner, es ist viel sinnlicher, keine Ahnung, gibt mir irgendwie mehr. Mhm.
Und ich finde, man merkt aber schon auch den riesengroßen Unterschied da, dass da auch der Male Gaze mit reinspielt bei den klassischen Plattformen. Also die lesbischen Pornos, die ich mir früher angeschaut habe, waren einfach so auf den Male Gaze ausgerichtet.
Und immer wieder in die Kamera schauen und so sinnlich schauen, damit sie die Männer, die sie jetzt diesen Porno anschauen, sie geil finden. Mhm. Also
ja, das ist schon was anderes. Also wir haben es eben im ersten Teil auch schon erwähnt. Cheeks ist da echt ein guter Tipp und einfach feministische Pornografie, ethisch produzierte Pornografie. Aus ganz, ganz vielen Gründen, und das ist nur einer davon, aber da merkt man so, okay, so schaut auch echter Sex in Anführungszeichen zwischen zwei Personen mit Vulva aus. Und es ist nicht das, was man vielleicht auf klassischen Seiten sieht, was einfach nur für Männer geil sein soll.
Absolut. Aber auch für, also wenn ihr jetzt hetero seid, auch da hat Chicks mega schöne Pornos, weil es einfach so Real-Life-Couples so oft sind. Und wie du sagst, es ist halt, es stellt immer da, wie wirklich Sex ausschaut und nicht dieses, keine Ahnung, in irgendeinem random Raum, wo irgendwer gerade massiert wird und zwei Sekunden später steckt der Penis drin. Und man denkt, was jetzt? ist jetzt irgendwie nicht so geil. Sondern, keine Ahnung, das ist eben mit Vorspiel wieder, unter Anführungsstrichen, und einfach sinnlich und und das heißt ja nicht immer, dass sinnlich soft ist, weißt du, es kann ja auch, also wenn die Lust überkommt und das vielleicht mal ein bisschen härter ist, kann es ja trotzdem sinnlich sein, weißt du, was ich meine, aber das hat mir halt eigentlich auch immer so gefehlt bei diesen Classic Pornos.
Dieses und consensual halt auch. Also
und das.
Mhm. Das kommt halt auch dazu, dass es auch manchmal in ethisch produzierten Pornos, erstens gibt es die Momente, wo die Personen fragen so, willst du das, magst du das, fühlt sich das für dich
kann
gut an?
Kann ich das gerade machen? Ja. Ist es okay?
Oder es gibt auch Momente, wo sie einfach mal lachen, weil irgendwas Lustiges passiert oder man mal abrutscht oder was auch immer. Also das, was einfach wirklich bei Sex passiert im echten Leben, was aber niemals in Mainstream-Pornografie stattfinden würde, das wird da einfach mehr abgebildet. Also ja, wie du sagst, Tipp an alle, auch die Heten.
Ja, an alle. Cheeks ist wirklich, wirklich mega. Ja, ich glaube schon, dass da Pornos, wenn man sie schaut oder geschaut hat, da schon sehr, sehr viel dazu beitragen. Aber gerade bei jungen Mädels und da Jungs. Also aber bei Männern safe, die sich einfach denken, okay, so muss es sein. Und dann eben im echten Leben so komplett drauf loshämmern. Mhm. Und sie denken, hä, warum funktioniert das jetzt? Mhm. Warum findet die das jetzt nicht geil? Mhm. Und genauso bei Frauen, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber oft bin ich so automatisch bis in diese unterwürfige Rolle irgendwie gerutscht und dieses, schau jetzt gut aus von hinten, wie schauen gerade meine Brüste aus, einfach also ein bisschen diese Unsicherheit mit seinem eigenen Körper, weil man halt einen Pornos nur perfekt rasiert und gebleached und schieß mich tot alles sieht und man dann echt, ich habe mich dann oft einfach voll unsicher gefühlt und eben wieder aus dem Gedanken raus, oh Gott, gefall jetzt gerade dem Mann und habe dann irgendwie den Sex so gar nicht genießen können, weil ich irgendwie nur damit beschäftigt war, so Gott, wie schaue ich gerade aus und ist mein Bauch gerade, also, you know?
Ja, voll kenne ich auch richtig gut, also da merkt man echt, was das eigentlich mit einem macht und wie tief das unterbewusst auch verankert ist und welche Ansprüche man an sich selber stellt und dass man nicht mal auf die Idee kommt, so, ich frage mich jetzt, okay, gefällt mir das eigentlich gerade?
Mag ich das gerade?
Ja, es ist einfach nur so, wie gebe ich mich gerade, wie klinge ich, wie schaue ich aus und es ist ja eigentlich mega schlimm, dass wir da so brainwashed sind durch diese Industrie.
Komplett. Du hast ja vorher gerade schon so Performance-Druck angesprochen, den habe ich teilweise schon bei Männern auch gehabt, dieses, okay, ich muss ihn zum Kommen bringen, ich muss so geil sein, um ihn zum Kommen zu bringen oder keine Ahnung, Blowjob, whatever. Mhm. Wie ist es bei dir jetzt mit Frauen oder Personen mit Vulva? Hast du da, also du hast ja gesagt, der Performance-Druck fällt mal weg, dass du das Gefühl hast, du musst nicht unbedingt kommen und du kannst es so genießen, wie ist es umgekehrt? Hast du auch das Gefühl, okay, du hast trotzdem noch so ein bisschen dieses, okay, natürlich möchte man der anderen Person was Gutes tun, das ist eh klar, aber ist es da so mit Druck verbunden oder ist auch das irgendwie leichter oder angenehmer?
Mhm. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch angenehmer.
Okay.
Also ich glaube, ich habe noch nie den Moment gehabt, dass es nicht irgendwie möglich war, herauszufinden, was die Person mag oder was sich für die Person gut anfühlt. Sehr oft war das eh mit nur kleinen Mini-Adjustments einfach so gut für die Person. Also ich weiß ja auch grundsätzlich oder wusste ja irgendwie so von Anfang an, auch durch meine eigene Anatomie, okay, was mache ich jetzt? Und das noch ein bisschen anzupassen und dann Instructions zu bekommen von der anderen Person ist ja relativ easy. Oder die Person sagt, ich möchte Penetration dazu, ich möchte keine Penetration. Und deswegen war es immer gut. Und gerade weil dieser Orgasmusdruck wegfällt, gab es eine viel höhere Orgasmusquote, immer.
Voll crazy eigentlich, gell?
Und das ist echt immer, ja, einfach entspannt gewesen.
Ja, Orgasmus findet da im Kopf statt.
Ja, komplett.
Ich glaube, das kann jeder bestätigen, dass wenn man mit dem Kopf irgendwie woanders ist oder wenn man sich gerade gar nicht irgendwie drauf einlassen kann oder eben voll den Druck oder Stress hat, dann ist es fast unmöglich oder dauert halt ewig oder...
Voll. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist, bei Queerem Sex gibt es nicht so dieses vorgegebene Ende oder diesen vorgegebenen Anfang. Und dadurch hat man auch nicht so den Druck, so, okay, es muss jetzt XY passieren, damit es jetzt
aus ist.
Vorbei ist oder damit es jetzt als fertig gilt, weil es gibt ja kein fertig. Ja. Also theoretisch.
Richtig nice, man kann stundenlang Sex haben und es gibt kein fertig.
Oder auch nicht.
Oder halt auch nicht. Ja, voll. Nur 5 Minuten.
Also, ja, es ist irgendwie so, man stoppt dann vielleicht mal zwischendurch und liegt einfach mal da oder wie auch immer und es ist nicht so dieses, ah ja, es ist jetzt kein finished project, also es ist so, es nimmt sehr viel Druck raus, finde ich, dass es einfach nicht alles um diesen Akt mit Penetration
gehen muss.
Ja.
Ja, und wenn mal der Mann kommt und dann ist vorbei, das gibt es halt dann einfach nicht, das fällt halt weg.
Und ich glaube, queerer Sex ist halt trotzdem viel vielfältiger, als die meisten sich das vorstellen, weil man ja auch super viele Toys dazu nehmen kann, man kann Strap-Ons verwenden. Jeder Mensch hat auch so unterschiedliche Vorlieben und da bin ich selber gerade noch dabei, das auch so für mich zu entdecken, weil ich ja oftmals, wie ich im ersten Teil auch gesagt habe, ich war oft, dadurch, dass ich auch bisexuelle Frauen gedatet habe, eher die Person, die gleich viel oder mehr Erfahrung hatte und dann ist es ja manchmal schwierig, neue Dinge auszuprobieren, weil man will ja auch die Person nicht überfordern, man will irgendwie keine Grenzen überschreiten und bleibt vielleicht eher bei den Basics und traut sich gar nicht so aus dem raus. Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt auch mir mehr zutraue, auch zum Beispiel lesbische Frauen zu daten, die mehr Erfahrung haben als ich, ist es ein bisschen einfacher geworden, auch meinen Horizont zu erweitern und einfach mit einem sehr offenen Blick da reinzugehen. Das ist schon wieder ein Sprichwort, das gar keinen Sinn macht.
Aber doch, wir wissen ganz genau, was du meinst.
Ja, aber ich denke mir halt, das ist halt alles optional und so. Ich glaube, man darf am Anfang sich auch nicht zu sehr mit dem Gedanken überfordern, so, oh Gott, was kann man jetzt alles machen, sondern sich auch einfach mal trauen, ein bisschen die Kontrolle abzugeben, in dem Sinn, dass man auch zum Beispiel kommuniziert, jetzt so als Ratschlag für alle Baby-Gays. So.
Für mich, aka für dich. Lorena, jetzt gut zuhören.
So dieses, sich trauen zu kommunizieren, so, hey, das ist für mich das erste Mal, das ist für mich voll Neuland, ich brauche jetzt bitte von dir
eine Anleitung
oder für mir macht das gerade Angst. Also einfach sehr bold mit seinen Emotionen auch umzugehen. Damit habe ich irgendwie immer gute Erfahrungen gemacht, auch natürlich in komplett anderen Lebensbereichen, aber eigentlich ist es so, es hat noch nie geschadet, auch zum Beispiel, wenn man auf ein Date geht und sagt so, boah, ich bin irgendwie gerade voll nervös. Das ist ja eigentlich viel cooler, als mit dem Gefühl alleine zu bleiben. Ja. Und ich glaube, beim Sex ist es halt auch wichtig. Und gerade wenn man diese Erfahrungen neu macht, wir waren halt alle mal in dieser Position. Also jeder hatte mal seine Baby-Gay-Phase und vielleicht wussten es einige schon mit 12, 13 fix und haben immer nur Frauen gedatet und andere haben mit 30, 40, 50 ihr Outing oder finden ihre Sexualität und dann ist es für die auch irgendwann das erste Mal. Und natürlich wird es Personen auch geben, die sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eher erfahrenere Personen daten, das ist ja auch irgendwo legitim.
Ja, safe.
Aber genauso gibt es Leute, die da voll offen sind und für die das gar kein Problem ist, jetzt jemanden zu daten, der da unerfahrener ist.
Das heißt, bei jedem Date gleich schreien, ich bin ein Baby-Gay. Willst du mich haben oder nicht?
Nein, das muss gar nicht sein. Also ich würde sagen, auf Dating-Apps muss es noch gar nicht so weit gehen, weil...
bis es mal so weit kommt, dass das zum Sex führt, da finden ja davor eh schon Gespräche statt und da ist das dann wahrscheinlich eh schon.
Und das heißt ja auch nicht, dass man besser vibet automatisch, weil man mehr Erfahrung hat. Also der Vibe ist ja trotzdem das, was so über allem steht, würde ich jetzt mal behaupten.
Safe.
Und ja.
Ja, und man hat ja irgendwann mal, also jetzt ich habe irgendwann einmal mit einem Mann das erste Mal Sex gehabt. Also ja, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr gruseliger Gedanke. Vielleicht muss ich da nur ganz kurz was reinschieben, weil ihr gerade vorher gesagt habt, dass ich in einer eigentlich monogamen Hetero-Beziehung bin, aber mein Partner mein Coming-out sehr, sehr positiv angenommen hat und da extrem verständnisvoll war und eigentlich genau wie du auch im ersten Teil gesagt hast, das ist einfach ein Teil von meiner Sexualität, den ich jetzt gerade irgendwie entdeckt habe, den er mir aber einfach nicht geben kann. Und dementsprechend bin ich halt sehr, sehr happy, dass er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Ich habe mir nichts anderes erwartet, aber ich war dann wirklich, keine Ahnung, wann war ich mir das so sicher, vor 2, 3 Wochen oder so, wo dann wirklich der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, so, es gibt jetzt für mich gerade keinen Zweifel mehr. Da war ich dann wirklich mindset-technisch schon so weit, dass ich mir gedacht habe, wie gesagt, ich hätte es niemals erwartet, weil er ist wirklich der beste Mensch der Welt, aber dass ich gesagt habe, wenn er mir jetzt irgendwie gesagt hat, okay, das geht jetzt für ihn nicht, das findet er irgendwie kacke, weil ich ja offen kommuniziert habe, hey, ich möchte Erfahrungen mit Frauen machen, dass es für mich zu dem Zeitpunkt akzeptiert oder besser gewesen wäre, die Beziehung zu beenden, als das nicht zu, diese Erfahrung nicht zu machen. Weißt du, was ich meine? Und der Gedanke hat mir dann irgendwie nochmal so bestätigt, dass ich mir dachte, okay, wenn mir das jetzt irgendwie so wichtig ist, dann ist es valide und dann ist es irgendwie okay, dass ich mich gerade so fühle oder dass ich mich jetzt irgendwie so halb geoutet, nicht geoutet habe. Wie gesagt, das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber das war für mich dann auch nochmal so ein okay. Ja, und deswegen reden wir jetzt ein bisschen eben über Sex und erstes Mal oder Daten, weil ich das jetzt darf. Wir haben das jetzt auch nicht gelabelt, also wir haben jetzt keine gelabelte offene Beziehung, sondern I don't know what it is. Ich darf mir ausprobieren. Ja.
Wir haben ja auch drüber geredet, weil du ja auch im ersten Moment so ein bisschen die Zweifel hattest, wie meint er das jetzt, wenn er sagt, es ist okay, dass du mit Frauen was hast, ja, weil sehr gutes Thema. Das stört mich ja eigentlich nicht. Und ich glaube, da haben wir haben das beide ähnlich eingeordnet, dass das grundsätzlich aus der Perspektive, er kann dir den Part deiner Sexualität, der kann nicht erfüllt werden in deiner heterosexuellen Beziehung. Deswegen ist es legitim, dass du da woanders danach suchst und dich da ausprobieren möchtest. Was aber schwierig sein könnte, wäre so ein bisschen die andere Perspektive. Vielleicht magst du das auch erklären.
Ja, absolut. Also wie gesagt, bei ihm war ich mir von Anfang an sicher, dass es genau so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Aber da wären wir eigentlich genau wieder bei dem Thema, was wir vorher schon besprochen haben. So Sex zwischen zwei Frauen ist nicht wirklich Sex. Auch wieder ein bisschen so dieser, okay, wenn zwei Frauen was miteinander haben, ist es geil. Aber wenn du jetzt was mit einem Mann hättest, wäre es scheiße. Und er hat schon zugegeben. Das war jetzt kein, dass ihn irgendwie konfrontiert hat. Aber sag es. Gib's doch zu! Du Schwein, ich weiß doch, was du denkst!
Genau so war's.
Genau so. Nein, natürlich nicht. Aber eben, er hat von Anfang an so sehr, sehr cool reagiert. Und das Erste, was ich dann gesagt habe, hey, aber aus welchen Gedanken kommt das jetzt raus, dass du das so cool damit bist, weil ich nicht möchte, dass das jetzt eben für die cool ist, weil geil, wenn zwei Frauen was miteinander haben und es ist mir wurscht. Weil das ja eben dann wieder ein bisschen so dieses Bi-Sein mir abgesprochen wird oder beziehungsweise generell so die Anziehung zwischen zwei Frauen oder generell, you know, Homosexualität, dass es einfach nicht so valide ist.
Voll.
Und das hat er Gott sei Dank eh gleich gesagt, nein, das ist überhaupt nicht irgendwie sein Gedanke. Er hat dann eben schon, um wieder auf dieses zugegeben zu kommen, dass er gesagt hat, klar, spielt wahrscheinlich unterbewusst schon ein bisschen mit, so er kann es jetzt mit einer Frau nicht vergleichen, weshalb es ihm irgendwie wahrscheinlich weniger stört, weil mit einem Mann hast du halt irgendwie mehr dieses Konkurrenzdenken. Also da hat er schon gesagt, muss er zugeben, das ist bestimmt unterbewusst irgendwie ein Thema. Aber es ist ja schon mal schön, wenn er das irgendwie reflektieren kann und das so aussprechen kann, weil es bedeutet für mich ja, dass es die Gedanken macht und dass es eben aus dem richtigen Gedanken herauskommt, weil sonst ist es eben super, super schwierig zu sagen, naja, mit Frauen ist es mir scheißegal, weil das ist ja quasi eh nicht echt.
Voll. Aber ich glaube auch, er ist ja genauso, wie wir alle so und so sozialisiert sind, ist er halt auch so sozialisiert, war. Und das zu reflektieren ist mal der erste wichtige Schritt und dass es bis zu einem gewissen Grad auch wahrscheinlich immer so sein wird und man so ein bisschen sein Weltbild halt auch mitbekommen hat, das ist ja auch legitim. Und er hat das ja nicht damit invalidiert, indem er sagt, na, es ist ja dann eh kein richtiger Sex oder es ist ja keine richtige Bindung, sondern einfach nur so, okay, ich fühle mich oder ich habe weniger Konkurrenz, weil ich damit gar nicht konkurrieren kann.
Genau, ja.
Und das ist ja ähnlich wie den Teil kann ich dir nicht erfüllen, also ist es voll in Ordnung, wenn du den auslebst.
Ja. Was aber schon sehr, sehr schön ist, weil es gibt natürlich auch viele Frauen, Träume zu behaupten, die sie in einer Hetero-Beziehung outen und das aber dann nicht ausleben. Einfach, weil sie jetzt nicht das Bedürfnis haben. Und das ist vielleicht auch nur ein Punkt, den wir irgendwie ansprechen können, dass man sie als Bi outen darf, ohne dass man mit Frauen sexuellen Kontakt schon hatte. Weil richtig, ja. Da habe ich eher lustiges TikTok gesehen mit einer Person, die eben zwei Personen dargestellt hat. Und die eine hat dir quasi abgesprochen, so, hey, wie kannst du dir jetzt als Bi outen, ohne dass du jemals Sex mit einer Frau gehabt hast? Und sie sagt dann, naja, wann hast denn du das erste Mal Sex mit einem Mann gehabt? Und sie sagt, naja, mit 19. Und dann sie so, naja, aber wie hast denn du die Jahre davor gewusst, dass du heterosexuell bist? Also du brauchst jetzt keine sexuelle Erfahrung, um zu wissen, dass du jetzt das andere Geschlecht oder überhaupt irgendein Geschlecht irgendwie anziehend findest, oder?
Voll. Und ich glaube, da, das ist eh auch nochmal was, was man mehr normalisieren sollte, dass auch sehr viele Menschen auf dem S-Spektrum irgendwo drauf sind. Und das kann natürlich hingehen zu Asexualität in dem Sinne von, ich lebe in gar keinen Beziehungen, also ich habe weder romantische noch sexuelle Anziehung zu Menschen, aber es gibt auch sehr viel dazwischen, einfach sehr viel Demisexualität oder dass Menschen sich nach Nähe sehnen, aber nicht nach Sex sehnen und ihnen dann ihre Sexualität abzusprechen oder ihre Beziehungen abzusprechen, nur weil die nicht auf Sex basieren, ist halt auch nochmal ganz falsch.
Komplett crazy, ja. Mhm. Das ist halt auch wieder so dieses Normal, wie man es halt macht, so das klassische Bild und wenn es halt anders ist, passt es nicht, aber im Endeffekt... Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass irgendwie, oder hast du mir das gesagt, dass irgendwie so 60-70% der Frauen eigentlich laut dieser Statistik eigentlich bisexuell sind.
Na, du hast es mir gesagt.
Oder lebst du, ja, voll, weil ich habe es irgendwo gelesen. Voll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich richtig crazy. Und andererseits, ich habe mit einer anderen Freundin auch drüber geredet und die hat auch gesagt, okay, ja, diese ganzen Statistiken gehen aber dann irgendwie überhaupt nicht auf, wenn es um Männer geht. Ja, weil bei Männern ist es dann so, wie viele Männer outen sie als bisexuell? Weil es ist immer so, naja, Frauen, die bisexuell sind, sind eigentlich hetero. Mhm. Und Männer, die bisexuell sind, sind eigentlich gay.
Mhm, voll.
Oder?
Voll. Und das habe ich mich auch gefragt, darüber ich auch mit Friends dann nochmal geredet und dem auch gemeint, so ja, bei Männern kann es ja eigentlich nicht sein, dass es so viel anders ist, aber durch die Sozialisierung ist es einfach so anders,
ja,
dass so viele diesen Teil komplett verdrängen, weil es sozial so wenig akzeptiert ist und eben genau wie du sagst, dann immer angenommen wird, ja, der ist eigentlich schwul, aber er traut sich ja nur nicht, sich komplett zu outen. Genau. Und das ist ja Bullshit, also
voll.
Das ist wieder, da kommen wir wieder zu meiner Aussage von der ersten, vom ersten Part, dass ich schon irgendwie denke, dass die wenigsten Menschen so zu 1000% hetero sind. Und das ist schon einfach in Nuancen, man sich immer, egal ob auf einer emotionalen Ebene oder auf einer sexuellen Ebene, teilweise auch nicht nur zu, also jetzt Frau jetzt zu Männern hingezogen fühlt, sondern dass da Anziehung auch, auch wenn es nur eine Person ist, aber es gibt einfach dieses Spektrum, ja, und dass wir uns alle da mehr drauf befinden, als es immer angenommen wurde in den letzten Jahrzehnten, das glaube ich auf jeden Fall.
Glaube ich auch, tatsächlich. Und ich glaube, dass deswegen jetzt ja viele irgendwie dann, inklusive mir, vielleicht ein bisschen später erst outen, weil jetzt eben mehr so diese Akzeptanz da ist. Natürlich auch wieder, dass wir in einer sehr privilegierten Situation, Wohnsituation und Bubble, weil es bei uns einfach so cool ist. Was die hätte jetzt irgendwie nie... Also klar, ist, du weißt eh, wo ich es Georg erzählt habe, liebe Grüße an Georg. Ich habe wirklich, ich habe richtig Angst gehabt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich echt wieder so gefühlt, so Gott, ich bin gerade an dem Poster. So, ist das gerade wirklich wahr oder stimmt das? Mhm. Aber trotzdem, so im tiefen Inneren habe ich nie die Angst gehabt, dass jetzt irgendwer sagt, okay, what the fuck, so ekelhaft. Weißt du? Also,
ja,
das sind wir halt in einer sehr, sehr privilegierten Bubble, dass das einfach überhaupt kein Thema ist.
Voll.
Und das... jeder ein bisschen auf seinem Spektrum herumschwirrt und für alle das okay ist. Aber das hat es mir sicher ein bisschen einfacher gemacht, das vielleicht zu akzeptieren,
ja,
oder einfach zu sagen, hey, it's normal und ich bin jetzt kein Alien und das ist jetzt nicht, das kann nicht sein, weil du warst eben 28 Jahre lang hetero. Also das hat es mir auf jeden Fall schon einiges vereinfacht.
Ja, das glaube ich auch, dass das in manchen Kreisen, in denen man schon weiß, okay, das würde mir nur Probleme bringen oder nur Ablehnung einbringen, gerade das bisexuelle Outing, dass es ja auch funktioniert, lange heterosexuell zu leben. Und es funktioniert ja auch einfach, weil das ist ein Teil von der Sexualität, der heterosexuelle Anteil. Und deswegen glaube ich, gerade in dem, wenn man die Sexualität hat, dann ist es in den falschen Kreisen oftmals sehr leicht, das so unter den Tisch zu kehren und das einfach niemals auszuleben, weil man ja, es steht so die Freiheit, die man vielleicht empfinden würde, demgegenüber, dass man sehr viel Ablehnung erfahren würde und man sich unsicher fühlt, also wirklich auch bedroht fühlt und dass man sich dann für
Gesundheit.
Okay, es kommt nicht. dass man sich dann gegen ein Outing entscheidet, ist auch voll klar.
Ja, absolut. Mhm. Aber ich glaube, mir, deswegen habe ich mir dann auch dazu entschieden, diesen Podcast jetzt mit dir zu machen. Schauen wir mal, wann er dann schlussendlich online kommt. Heute, der Tag, wo wir aufnehmen, ist der 25. August. Weil ich gerade selber eben nur ein bisschen so in dieser Findungsphase bin, in diesem, okay, ich habe es jetzt mal für mich akzeptiert. Mhm. Ich möchte jetzt mal mit meinen engsten Leuten einfach drüber reden, einfach weil es mir hilft.
Ja.
Ich muss es jetzt nicht gerade rausschreien, mein gut, jetzt machen wir einen Podcast, aber... Weißt du, was ich meine? Mir hilft es gerade schon, dass ich selber irgendwie ein bisschen mehr nur akzeptiere und dieses Imposter-Feeling ein bisschen wegbekomme, indem ich mit anderen Leuten rede und irgendwie immer mehr merke. Ich meine, jetzt wissen es drei Personen zum heutigen Zeitpunkt, dass jeder bis jetzt so, hey, voll fein, richtig cool und voll schön. Und die Reaktion war, das war bei dir auch das Erste, was du eigentlich gesagt hast. Freu dich doch, das ist so schön, dass du irgendwie jetzt nur was Neues erleben darfst, dass du jetzt nochmal erste Male irgendwie erleben darfst. Und es stimmt, also die Angst ist natürlich auch da. Können wir nachher nochmal aufs Dating- und Sex-Thema kommen. Aber trotzdem ist irgendwie ja cool, weil es einfach was Neues ist. Also es tun sich gerade ganz neue Dinge auf und ich bin die letzten Tage so, oh Gott, I'm hyper, hyper, weil es irgendwie so viel und so neu und schön und cool und ein bisschen beängstigend, aber zugleich ist.
Es ist halt auch ultra schön, finde ich, wenn man dann als Teil der Bubble sich fühlt, weil diese Bubble ja mehr ist als nur, okay, so ist meine Sexualität, Punkt, Ende. Es ist ja auch so viel Popculture um das rum und darüber haben wir auch so ein bisschen geredet oder du hast ja auch ein Reel dazu gepostet über so das erste Mal Chappell Roan hören und dann das dritte Mal Chappell Roan hören und ich finde, queere Popculture, gerade 2024 ist einfach the year of the lesbians.
I love it.
Es ist wirklich, es gibt so viel gute Musik, es ist so, es gibt so tolle neue Filme und es kommen neue Bücher raus, also es passiert endlich das, was jahrelang gefehlt hat und man kann so darüber bonden, dass man jetzt Musik hat, die auch auf einmal beschreibt, wie man sich fühlt.
Wie man sich fühlt.
Und ich muss mir nicht im Kopf immer denken, wenn sie He singt, dass es eigentlich She ist. Oder wie ich letztens gemeint habe, als ich über Taylor Lyrics geredet habe, also es gibt ja eh einige, die queer-coded sind oder die auch jetzt per se keinen Mann erwähnen und dafür habe ich auch eine eigene Playlist. Aber ich habe zu irgendwem gemeint, ich glaube zu Georg, so, manchmal wünschte ich, ich wäre ein schwuler Mann, weil dann könnte ich mit Taylor Swift Lyrics noch mehr relaten. Und dann, zwei Minuten später, war ich so, wait Georg, ich kann doch einfach eine heterosexuelle Frau sein, aber es war für mich naheliegender, ein schwuler Mann zu sein. Damit es viel Sinn macht als eine Heterofrau.
I love it.
Ja, kleine Anekdote dazwischen. und ja, das ist halt voll das Community-Gefühl auch und auch auf die Pride zu gehen und zu sehen, wie unterschiedlich Menschen sind und dass man trotzdem so eine Gemeinschaft irgendwo hat, das ist einfach so schön.
Auf jeden Fall.
Und das löst ja ultra die Gay-Euphorie aus oder Queer-Euphoria so aus.
Voll.
Und das ist einfach, verstehe ich voll. Also mir geht es auch oft so und ich denke mir so, ich höre auch nicht auf, darüber zu reden, weil mir das auch einfach voll viel gibt und sich das irgendwie voll anfühlt wie so ein Ankommen und sich selber entdecken.
Absolut. Muss natürlich nicht sein, also nicht jeder muss das so, keine Ahnung, breit tragen, aber ich bin da, glaube ich, sehr wie du, dass mir das einfach gerade voll hilft und dass es gut ist und dass es schön ist. Und ich habe gerade eben jetzt zu meinem Freund gesagt, so ja, okay, jetzt bei der jetzigen Pride war ich quasi nur als Ally unterwegs, bei der nächsten Pride kann ich dann quasi als Teil der queeren Bubble irgendwie dabei sein, was irgendwie auch crazy ist, aber schön ist, aber auch nochmal lustig, ich habe eigentlich schon seit Jahren und gerade seitdem ich euch kenne, immer gesagt, ma, ich wäre so gern bi. Mhm. Ma, wie cool muss es sein, wenn man bi ist, weil dann kann man beide daten und also wirklich diese Gedanken habe ich schon immer gehabt, so, ma, ich wäre gern queer. Und das ist ja auch schon mal, wer wünscht sich, dass der zu 1000% hetero ist, oder?
Ja, vor allem, was alles damit einhergeht, wissen wir auch, was Diskriminierung angeht.
Absolut.
Und Ablehnung auch teilweise jetzt nicht in unserer Bubble, aber generell, oder dass man sich so oft dafür rechtfertigen muss. Und natürlich in unserer Bubble ist es voll schön, weil der Zusammenhalt da ist. Aber niemand wünscht sich ja, Teil von einer diskriminierten Gruppe zu sein.
Safe. Safe, also das, ja, da, absolut da richtig. Da passt was nicht, gell? Da ist noch was mit dabei.
Ja.
Ja, safe.
Das habe ich gestern auch mit einer Freundinnen, mit einem Freundinnenkreis geredet, dass ich die Erfahrung so oft gemacht habe, wenn Menschen zu mir gesagt haben, so, ich wünschte, ich würde auch auf Frauen stehen. Oder ich wünschte, ich wäre auch queer.
Das ich winke so, gerade.
Ja.
Maybe you are.
Das früher oder später dann doch ein bisschen die Realization war so, ja, okay, ich bin vielleicht auch nicht so straight, wie ich dachte.
Ja. Was jetzt nichts Schlechtes eben ist, sondern es ist sehr, sehr cool, dann rückblickend irgendwie das zu sehen, so hey, es kommt eben nicht von heute auf morgen, sondern wenn man ein bisschen zurückschaut, waren da schon ein paar so Dinge, wo man dachte, ja okay, ich hätte es wissen können. There were signs. A lot of signs.
Ja.
Ach, Jules, wie würdest du jetzt an meiner Stelle mit dem Ganzen umgehen, mit Daten und... Wir haben eh schon privat ein bisschen drüber geredet, über erstes Mal queeren Sex. Ich muss echt sagen, ich habe sehr Angst davor. Also es ist schon so irgendwie aufregend, weil ich weiß, es wird irgendwann passieren. Ich habe jetzt überhaupt keinen Stress oder ich force es jetzt überhaupt nicht. Ich bin gerade so, wie gesagt, bin nur mitten in meiner Realization-Phase. Aber irgendwann wird es zu 1000% wahrscheinlich dazu kommen. Hast du irgendwie Tipps, nicht nur für mich, sondern vielleicht für generell Baby-Gays, die jetzt sagen, okay, ich fange jetzt irgendwie an, das andere Geschlecht zu daten. How? Wie mache ich das?
Also ich würde sagen, was du auch gerade schon erwähnt hast, das ist super wichtig, dass man sich da jetzt nicht unter Druck setzt oder sich selber versucht zu beweisen, so, ich muss jetzt Sex haben mit einer Frau, um wirklich queer genug zu sein. Das ist einfach nicht so und man kann das auch einfach passieren lassen. Du bist jetzt schon auf den Apps.
Ja, wieder Dating-Apps, Leute.
Ja. Und crazy. Ich finde, das macht es halt deutlich einfacher, aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, queere Personen kennenzulernen, wenn man jetzt auf Partys geht oder einfach mal...
Du nimmst mir jetzt einfach mal mit zu deinen ganzen,
ja, voll,
zu deinen
voll.
Ganzen Treffen und ja. Vorhaben.
Keine ja, Ahnung. Wir haben jetzt schon ein paar Überschneidungen, so was unsere Kreise angeht.
Bestimmt.
Und das sind ja auch alle super, super welcoming. Also ich muss sagen, in Wien habe ich gar nicht so einen engen Flinterkreis, wie jetzt in Berlin, da ist es ein bisschen, oder da hat es bei mir so begonnen, dass ich das erste Mal so auch auf einer Flinterparty war und das erste Mal so die Erfahrung gemacht habe. Das war auch eine ganz neue Welt. Aber es gibt es ja in Wien auch und ich habe mittlerweile echt so ein paar Leute auch gefunden, ein paar Flinter, die mit mir dann gemeinsam feiern gehen oder mit denen ich so über die Erfahrungen auch reden kann. Und das hilft auf jeden Fall immer, sich da einfach ein bisschen auch in der Szene zu bewegen und auch einfach mal zu schauen, so, okay, wie ist es da, wie fühle ich mich in dem Raum?
Ja.
Und auf Dating-Apps auch sehr offen mit seiner Situation umgehen. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jemandem in der ersten Nachricht schreiben muss, so, hallo, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Also
ja.
Just so you know, man ja. muss jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Aber dass man zum Beispiel, wie wenn du jetzt in einer Hetero-Beziehung bist, die aber in der Hinsicht geöffnet ist, dass man jetzt auch nicht schreibt, man ist monogam und Single oder so. Also, dass man halt nicht lügt, weil das
voll.
Natürlich den anderen Personen gegenüber nicht fair wäre, was du eh nie machen würdest.
Nein, nein, nein. Aber es ist auf jeden Fall ein valider Punkt, weil das habe ich mir auch gefragt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Oder wie, wir haben jetzt kein richtiges Label, you know? Und du weißt es ja eh, ich habe jetzt mit zwei Frauen ein Match. Und ich traue mir einfach nicht zu schreiben, weil ich einfach genau diesen Gedanken habe, so Gott, das ist quasi mein erstes Match mit einer Frau überhaupt. Es wäre mein, also wenn es zum Treffen kommt, das muss ja anders sein, wir wissen alle, wie Dating-Apps funktionieren, das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie mit Männern. Es muss ja nicht immer zum Treffen kommen, aber wenn es zum Treffen kommt, dann wäre das halt mein erstes Date mit einer Frau. Ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mich verhalte und da bin ich jetzt gerade eher so, okay, mach's lieber nicht, aber ist halt auch dumm, weil... Ja, so werde ich halt nie ein erstes Date erleben.
Voll. Also ich bin immer Fan davon, Leute eher früher als später zu treffen. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder
voll.
Wie du das normalerweise
dann
handhabst.
Dann kann man gleich den Vibe-Check machen.
Voll, voll. Also wenn das irgendwie die Zeit zulässt, man kann ja auch ein, zwei Tage schreiben. Aber es ist trotzdem, finde ich, ganz gut, schnell mal das persönlich auch abzuchecken und dann einfach wirklich offen auch drüber reden, wenn die Situation sich ergibt. Und was ich generell sagen würde, wenn man da noch sehr Baby-Gay ist, wie man auch mit... Also wie man auch diese Flirt-Ebene mit reinbringt. Weil das ist mir am Anfang auch echt schwer gefallen. So dieses, wie schaffe ich, dass das nicht sofort freundschaftlich ist?
Ja.
Weil ich war dann so, wir verstehen uns ja so gut und wir könnten auch einfach Friends sein.
Ja.
Und so ein bisschen diesen Spice reinzubringen, ist dann manchmal gar nicht so einfach, weil man ja sehr schnell auf einer sehr emotional intimen Ebene ist. Und da habe ich einfach gemerkt, so Blickkontakt macht halt ultra viel aus. Und einfach so ein bisschen dieses... 2 Sekunden länger in die Augen schauen und da einfach mal, weil da merkt man ja auch sofort, macht das jetzt was mit mir, mit der Person. Voll. Und ich glaube, das haben wir eh schon mal geredet, oder? Dass wir beide gut sind und Augenkontakt halten.
Wir schauen uns da die ganze Zeit komplett an. Also wir schauen uns richtig tief in die Augen jetzt seit 1,5 Stunden.
Ja, voll. Ja. Also das hilft schon auch. Und da einfach so ein bisschen vielleicht auch, ja, ich weiß gar nicht. Also ich finde, es ist sehr viel über Blickkontakt.
Ja.
Das, und dann kann man eh nur weiterschauen, wie sich es auch ergibt. Und es hilft immer, bold zu sein, natürlich.
Einfach
und
zu reden.
Und ja, und vielleicht auch einfach sich zu denken, wie bei allen Dates, das ist jetzt nicht spezifisch für queeres Dating, aber so, okay, ich bin jetzt natürlich da und habe Angst, dass mir die, dass ich der Person nicht gefalle, aber die Person soll ja mir genauso mal beweisen, in Anführungszeichen, dass sie mir gefallen kann. Also es ist immer ein 50-50 und man fühlt sich immer so in der Bringschuld bei Dates, dass man jetzt cool sein muss, aber die andere Person muss
auch cool sein. Die muss für mich auch cool sein.
Ja, voll. Und es ist ein Privileg, uns zu daten. Also so muss man es auch sehen. Und ich finde, dann ist man ein bisschen weniger in dieser Rolle drin von, oh Gott, ich muss jetzt 100 Fragen stellen. Und muss dieses Date aufregend gestalten, weil es ist ja genauso die Verantwortung der anderen Person.
Ja.
Memo an mich selbst für Donnerstag.
Oh yes, da bin ich schon gespannt. We're not talking about this right now.
Krise.
Ja, ich denke mir halt, dass ich glaube, dass es bei mir vielleicht gut wäre, wenn mein erstes Date mit einer Person wäre, die ich im echten Leben kennenlerne. Einfach so für mein Feeling, weil ich schon, weil du jetzt Augenkontakt angesprochen hast, das war für mich schon so ein Zeichen, wo ich dann mit der Zeit gemerkt habe, okay, so, da ist schon was da mit manchen Frauen, weil wie du sagst, wenn man sich halt vielleicht 2 Sekunden länger mal in die Augen schaut, was du jetzt mit einer Hetero-Freundin einfach nicht machen würdest, da warst du mit mir schon so, okay, wenn mir schon sowas irgendwie auffällt oder wenn ihr merkt, okay, das macht was mit mir.
Voll.
Ich glaube, dass ich mir dann irgendwie leichter tun wird, wenn ihr Personen im echten Leben kennenlernen, wo ich schon weiß, okay, there is a connection und dann zumindest mal mit der auf ein Date gehen würde oder einfach mal mich mit der Person treffe, im Dating-Kontext, I don't know. Ich stelle mir irgendwie gerade leichter vor, als jetzt über Dating-App, oder?
Finde ich auch immer leichter, aber ich bin auch generell, also ich liebe Hinge, es ist definitiv meine Favorite-Plattform, aber es fällt mir trotzdem noch schwerer, als im Real Life abzuchecken, ob ich dann einen Vibe habe. Also es ist, natürlich gibt es eine gewisse Trefferquote und manchmal trifft man sich und denkt sich so, ja, war eh voll der nette Nachmittag, aber mehr halt auch nicht und das lässt sich ja nur über ein Treffen wirklich rausfinden. Sonst wäre es ein bisschen die Lumo. Deswegen natürlich
ist es... Ja, nett, dass man nicht wären, aber...
Naja. Reden wir nicht drüber.
Das wäre jetzt schon ein bisschen die Lulu. Das kennen wir nicht. Komisch, was bedeutet das eigentlich?
Ich weiß nicht, never heard of her before. Oh Gott, ja. Also es ist immer, finde ich, leichter, weil man auch schon ein bisschen eine Basis hat und nicht so von null anfängt. Aber ich glaube, es lässt sich ja auch beides parallel vereinbaren, dass man vielleicht sich im Real Life mal umschaut, wer ist denn da?
Wen gibt's so?
Und was ich auch oft gemacht habe, auf Dating-Apps einfach mal schauen, sehe ich irgendwen, den ich in Real Life schon kenne? Und dann vielleicht darüber so ein bisschen so dieses, ah ja, jetzt haben wir ein Match und ist es ein, ich finde dich interessant Match oder ein, ich kenne dich Match?
Ja.
Und darüber kann man dann ja auch so ein bisschen leichter bonden. Quatschen. Und ich meine, Wien ist ja auch ein Dorf, also die queere Szene in Wien ist ja wirklich absurd klein.
Ja, das hast du eh schon mal gesagt, gell? Da hat jeder mit jedem gefühlt schon mal irgendwie
über zwei
Kontakt
Ecken
gehabt
zumindest.
Oder über so, ja, voll. Ja. Jeder kennt jeden zumindest
voll.
Irgendwie.
Mhm.
Ich bin gespannt.
Ja,
ich bin
auch
wie gesagt, noch neu da drin.
Mhm. Ich freue mich schon, wenn wir in ein paar Monaten oder irgendwann ein Update mal aufnehmen.
Update-Folge.
Mhm. Das markieren wir uns im Kalender.
Yes.
Na, okay, das macht ein bisschen viel Druck.
Aber ja, so bis dahin muss
was passiert sein. Mal drüber. Ja, Stichtag, Lorena.
Stichtag. Jetzt hast du schon Stress, gell?
Wow. Das ist nur mal albern. Okay. Haben wir noch irgendwas offen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich
weiß nicht, vielleicht nur Sex mit Frauen. Ein bisschen haben wir eh schon drüber geredet. Ich bin schon ganz verwirrt. War das jetzt in der Folge?
Ja, das war in der Folge.
Das war in der Folge, gell? Mit dem haben wir gestartet.
Mhm.
Also zusammenfassend würdest du mir raten, einfach ehrlich kommunizieren. Hey, das ist das erste Mal, ich habe ein bisschen Angst, ich habe Sorge, dass ich irgendwie was falsch mache oder dass es irgendwie für mich komisch ist. Glaubst du, hilft das, wenn man einfach dann offen und ehrlich ist und dann ergibt es?
Ja, ich finde, es ergibt sich generell immer.
Ja, okay.
Und ich glaube auch, natürlich kann man sich so ein bisschen Sicherheit holen, indem man sich Tutorials auch anschaut. Gibt es ja auch auf einigen
Plattformen. I already did.
Und so blöd es klingt, das habe ich dir ja auch gesagt. Ich trainiere manchmal meine Zunge an meiner Hand.
Jules hat mir extrem lustige Videos geschickt, die haben instant mit Sternen gespeichert und ich habe so lachen müssen, haben wir auch für schlechte Tage. Schau mal das nochmal an.
Ein Standbein unserer Freundschaft ist, dass wir beide so viel gegeneinander in der Hand haben und uns einfach so an Hinsch zeigen.
Wir können nie wieder nicht befreundet sein, weil sonst, sonst sind wir beide am Arsch, würde ich mal sagen.
Ja, aber das klingt halt richtig blöd, aber ich finde, das gibt einem dann halt so die Sicherheit. Man geht halt in eine Situation anders rein, wenn man so ungefähr weiß, okay, was könnte ich machen, welche Techniken gibt's und auch vielleicht nochmal aktiv beobachtet, was gefällt mir eigentlich und wie genau greife ich mich an. Weil man denkt halt so, ja, das mache ich halt, aber wie genau? Wie ist die Feste? Also wie fest masturbiere ich zum Beispiel? Ja. Oder welche Stelle finde ich irgendwie erotisch oder was genau mache ich eigentlich, das nochmal so ein bisschen für sich auch zu analysieren, hilft, glaube ich, auch. Und ansonsten einfach offen kommunizieren. Und ich glaube auch eben, jeder Mensch ist voll unterschiedlich, aber es braucht ja auch die andere Person, die einem kommuniziert, was sie möchte. Also es ist ja nicht nur die eigene Verantwortung, dass man alles gut macht, sondern es ist ja auch die Verantwortung der anderen Person, dass sie sagt, ja, das mag ich nicht. Und das habe ich bisher immer als sehr positiv erlebt.
Ja, man muss eh immer kommunizieren, weil man kann sie ja nicht riechen. Also wie du schon gesagt hast, die Anatomie einer Vulva, die kennen wir ja. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass jeder das, was man selber mag, auch mag. Voll. Also klar, man weiß, okay, wie eben ist aufgebaut, wo kann man hingreifen, was sind erogene Zonen, aber es ist ja trotzdem nochmal eben bei jedem unterschiedlich. Vom Druck her, keine Ahnung, manche mögen es fester, manche mögen es eher leichter, keine Ahnung, manche mögen es aber mit dem Brüstenspiel, andere nicht. Also das ist, glaube ich, eh was, das muss man halt einfach irgendwie rausfinden. Und
voll. Auch immer ein lustiges Thema mit Brüsten. Ja? Ich glaube, darüber haben wir eh schon mal geredet, dass Brüste für mich leider gar keine erogene Zone sind, in einer could cry about it, aber es ist einfach, als würde man meinen Arm anfassen.
Ja.
Und sie werden sehr oft mit einbezogen und es ist halt einfach so, jedes Mal, dass ich dann irgendwie sage, so, ja, ist eh schön,
ist eh aber nett,
es bringt
aber
mir in der Hinsicht jetzt nichts. Also wir können auch diese Energie woanders reinstecken.
Literally.
Also ich finde es bei mir zum Beispiel so Innenoberschenkel eine 100-mal erogenere Zone als Brust. Also Nippel ist einfach so, sie tun mir weh, wenn ich meine Tage habe und that's it. Sonst habe ich irgendwie sehr wenig Sensation. Aber ich glaube, das kann man auch trainieren, das habe ich auch schon mal.
Aber wie ist es bei dir, also vielleicht ein bisschen TMI, aber bei anderen findest du bei Frauen Brüste, also macht dir das geil, findest du das geil oder ist so, Brüste sind dir eigentlich egal?
Ich glaube, Brüste sind mir ziemlich egal.
Okay.
Also ich finde es schon schön, so generell so Berührungen, aber es ist jetzt nicht so herausragend für mich. Und wir haben auch darüber geredet, dass wir beide gar nicht so diesen Big Boob-Anspruch oder irgendwie so haben.
Bin Team Small Boob.
Voll. Und also es ist mir dann am Ende des Tages, das habe ich auch zu dir gesagt, ist es mir so egal, wie Frauenkörper oder ja, die Körper von Menschen, die ich date, ausschauen, weil es einfach so keine Rolle spielt, weil die Anziehung irgendwie auf einer ganz anderen Ebene ist. Und als ich noch Männer gedatet habe, war ich immer so extrem picky und es musste irgendwie alles so perfekt sein, was ja auch mega toxic ist irgendwie auf einer Ebene. Aber es war halt einfach der Ausdruck meiner Queerness irgendwo auch. Und den, also ich finde, es ist mir jetzt auch egal, ob jetzt jemand große Brüste, kleine Brüste und welche Körperform oder wie auch immer jemand hat, das spielt so keine Rolle. Ich finde einfach den Körper als Ganzes oder die Person als Ganzes irgendwie gut.
Ja.
Aber ja, ich habe jetzt nicht so wie manche Männer vielleicht dieses, oh geil, große Brüste, gar nicht.
Ja, okay.
Ja,
voll lustig. Ja, bin ich gespannt, wie sich das bei mir so entwickelt. Mhm. Ich meine, ich habe ja einen extremen Type, muss man sagen, und der war mir eigentlich ja von Anfang an sehr bewusst. Also ich habe das damals schon gemerkt, wo ich mir dachte, fuck, Elsa von Princess Charming war damals so mein erster Reality-TV-Crush, wo ich mir gedacht habe, so scheiß mich an, diese Frau macht mich komplett fertig, also auf einer anderen Ebene. Und ich habe schon so diesen Mask-Typ als Typ.
Voll. Und ich meine, das kann man ja auch nicht über den Kamm scheren. So nicht nicht alle, die Masks sind auch per se dominanter sind so der dominantere Part beim Sex. Ich glaube, häufig ist es aber schon, oder kann schon so sein. Und deswegen würde ich nochmal sagen, so die Kontrolle da abzugeben, kann ja auch voll gut funktionieren.
Ja. Weil man einen richtigen Typ aussucht, wenn sie die Klischees erfüllen, dann werde ich angeleitet.
Auch schön.
Ja, let's see. Wow.
Ja, ich bin echt gespannt.
Ich auch.
Danke, dass du alles geteilt hast.
Ja, danke für deine Zeit und für deine Tipps und ja, generell, dass du mir das so eine große Stütze und ein Auffangbecken.
Ein Baby-Gay-Ally.
Ein Baby-Gay-Ally bist, ja, echt so.
Ja, sehr gut.
Ja.
Wenn ihr noch weitere Tipps habt oder Dinge, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, die ihr uns gerne noch sagen wollt, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben.
Yes.
Magst du nochmal dein Instagram auch sagen?
Yes, Instagram, Lorena Yes Sir, also wie Yes und Sir, hinten dran.
Linken wir auch nochmal.
Yes, genau.
Und Tourisvogel, und dann könnt ihr uns gerne eine DM schreiben.
Ja, auch gern Feedback, oder vielleicht hat es irgendwem geholfen.
Voll, ja. Das wäre auch sehr schön.
Voll, wenn irgendwer sagt so, hey, ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht doch nicht ganz so hetero bin, aber traue mir noch nicht drüber zu sprechen. Here I am, I feel you, ja. Aber es hilft, also mir hat es einfach jetzt extrem geholfen, darüber zu reden und das einfach dann auch ein bisschen zu validieren mit dem und mir einfach selber ein bisschen mehr zu glauben.
Voll, das ist wichtig. Das ist, glaube ich, der Schlusssatz, den wir euch mitgeben können, so niemand muss euch abkaufen oder ihr müsst niemandem beweisen, dass ihr queer seid. Ja. Wenn ihr irgendwo das Gefühl habt in euch, ihr seid queer,
dann seid
bisexuell oder lesbisch oder pan oder was auch immer euer Label dann ist, queer ist ja ein guter Umbrella-Term, dann seid ihr es. Und das muss niemand von außen beurteilen.
Absolut. Ihr seid super, so wie ihr seid.
Das so.
Und bring YOLO back, wie ich immer so schön sage. Ja. Ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz,
so.
um hetero zu sein.
Auch.
Na, Spaß, aber ihr schon wissen. Das Leben ist zu kurz, um auf Meinungen anderer zu hören, sondern hört auf euch selber und.
Voll. Na gut.
Geht's raus und heute sehe ich die Girls.
Vor allem du.
Vor allem ich, ja. Ich liebe es, dass ich immer so rede und dann bin ich so, ich weiß nicht, ich traue mich nicht zu schreiben.
Ja, gut, du. Ich habe auch an einem Tag anfangs Gottkomplex und am Abend die größten Unsicherheiten meines Lebens und ich scheiß mich an, weil ich eine Nachricht schreibe. Also, naja.
Dieses klassische, man schreibt die Nachricht und schießt dann das Handy weg.
Ich wollte es wirklich machen. Ich hätte es so gerne gemacht die Woche. Es ging mir gar nicht gut.
Ich versteh's.
Ja.
Man kennt's, aber man kann so und so sein, gell? Es ist auch schön, beides irgendwie zu fühlen. So einerseits den Gottkomplex und dann wieder so ein bisschen gehumbled zu werden. So, okay, vielleicht bin ich doch nicht ganz so selbstbewusst.
Ja, fake it till you make it.
Ist so. Na gut.
Gut, danke fürs Zuhören. Danke
Dank.
Fürs dabei sein und wir hören uns bald wieder.
Yes.
Tschüssi.
Baba.